herzlich willkommen zu Beide Seiten Live. Wir haben heute ein Interview mit dem FPÖ-Spitzenkandidaten Norbert Hofer für Sie. Aber vorher gibt's noch einiges zu besprechen und das tun wir wie immer, indem wir beide Seiten beleuchten. Zuallererst schauen wir aufs Geld, das wir in Österreich sparen müssen. Das ist ja schon länger klar. Jetzt wissen wir aber auch, wie viel. Die EU-Kommission schreibt Einsparungen von 18 bis 24 Milliarden Euro vor. Leicht wird das nicht und einer hat diese Spar-Mammut-Aufgabe schon lange prophezeit, nämlich der Fiskalrat. Heute stellt der den Bericht über die öffentlichen Finanzen vor. Und da ist vor allem bezeichnend, wie die Pressekonferenz eröffnet wird. Schauen wir da kurz rein.
Ich habe heute bewusst meinen schwarzen Anzug gewählt, weil wir wissen, diese traditionelle Farbe ist eher für traurige Anlässe passend. Und wenn wir über die heutige Budgetsituation in Österreich sprechen, dann ist das wohl einer dieser Anlässe, wo
aber
das
die Krawatten sehr gut ist. Nicht schwarz.
Ich wollte nicht übertreiben und nicht zu stark oder zu dick auftragen in dem Kontext.
Es gibt immer eine positive Perspektive auch.
Und dazu wollen wir jetzt, Pessimismus oder Optimismus, dazu wollen wir jetzt beide Seiten hier beleuchten mit Manuela Reidl und mit Patrick Schwanz aus unserer Puls24-Redaktion.
Guten Abend, hallo.
Sehr hallo. Gerne. Also wenn man sparen muss, da gibt es ja zwei Arten, wie man das tun kann. Entweder man gibt weniger aus oder man nimmt mehr ein. Patrick, du hast dir angeschaut, was passiert, wenn man weniger ausgeben würde.
Genau, da möchte ich auch gleich einen großen Ökonomen aus Österreich zu Wort kommen lassen, nämlich den Gabriel Felbermayr, den WIFO-Chef. Und schauen wir mal, was der zum Beispiel vorschlägt.
Langfristig muss das Budget ausgabenseitig saniert werden. Ja? Die Steuernabgabenquote in Österreich ist nicht nur sehr hoch, sie ist sogar zu hoch. Wenn wir uns fragen, woher soll das Wachstum in den nächsten 10 Jahren herkommen, dann wird man sich fragen müssen, wie macht man den Standort wieder attraktiv? Und das geht nicht mit sehr hohen Steuernabgabenquoten. Also das muss man sozusagen in aller Deutlichkeit festhalten.
Also in aller Deutlichkeit festhalten, um international konkurrenzfähig zu bleiben, müssen wir auf diese 40% der Steuer- und Abgabenquote, die ja teilweise auch von den NEOS schon sehr lange gefordert wurde, runterkommen. Derzeit liegen wir da bei 43% und da will man vor allem eben bei den Lohnnebenkosten unter anderem einsparen. Also einnahmenseitig, nicht ausgabenseitig.
Und da sagt wiederum die andere Seite, dieses Argument, dass man die Steuerlast runterbringen muss, ist wirklich nicht alles. Ja, die Steuerquote ist ein Argument für einen guten Standort, wenn sie niedrig ist, wenn man Steuerzucker für Unternehmen parat hält und so weiter. Aber ein viel gewichtigeres Argument ist, Infrastruktur. Hat ein Land genügend Fachkräfte? Kann ein Land schnelles Internet bieten und so weiter? Und so etwas ist sehr, sehr relevant. Da muss der Staat selber investieren können. Da müssen die nötigen Budgetmittel da sein, um zu sagen, ich investiere rein in zum Beispiel erneuerbare Energien, um günstige Energieversorgung gewährleisten zu können. Und das gibt's halt auch nicht zum Nulltarif. Außerdem warnen sehr viele Budgetexpertinnen in der letzten Zeit davor zu sagen, wir übersehen was, wir haben blinde Flecken, wir brauchen höhere Verteidigungsausgaben, wir haben plötzlich wieder einen Krieg in Europa, wir haben uns committed, unser Bundesheer aufzurüsten. Wir sind immer noch mitten in einem demografischen Wandel, wo wir immer älter werden und immer mehr Ältere zu versorgen haben in einem Pensions- und Gesundheitssystem. Also die sagen, nur mit Sparmaßnahmen wird das nicht zu stemmen sein. Im Gegenteil, die Staatsausgaben werden steigen, ob wir das wollen oder nicht.
Also wobei, da gibt es tatsächlich, das sieht der neue Finanzminister Gunter Mayer ganz anders und auch unter anderem das Wirtschaftsliberale, die Wirtschaftsliberale Agenda Austria, die hat eine ganze Tabelle aufgelistet, wo man denn nicht derzeit überall einsparen kann. Und da hat auch der neue Finanzminister 2 Brocken rausgepickt, unter anderem den Klimabonus und auch die Bildungskarenz, die er hier heute aufs Tapet gebracht hat.
Also wo man potenziell eben einiges an Geld dann auch
sparen könnte. Wo man einiges, und zwar ganz genau, beim Klimabonus wären das rund 2,3 Milliarden Euro, die man da einsparen könnte. Bei der Bildungskarenz nicht ganz so viel, aber immerhin auch noch 650 Millionen Euro, wie es da von der einen Seite heißt. Und vor allem, wenn wir uns jetzt den Klimabonus anschauen, der hat ja eigentlich schon von Beginn an, muss man sagen, für eine Kontroverse geführt, weil da haben viele gesagt, es ist eigentlich ein Gießkannenprinzip, ein weiteres Gießkannenprinzip nach all den Corona-Hilfen, jetzt hier der Klimabonus, weil das einfach sozial nicht gestaffelt ist. Da kriegt der Top-Manager genauso viel wie die Supermarktkassiererin. Und das hat heute auch Christoph Bartelt vom Fiskalrat kritisiert. Und hören wir mal rein, was er vorschlägt, wie man das in Zukunft ausbessern könnte.
Meine Damen und Herren, es ist ja zum Jammern,
Aber wir haben immer noch keine Datengrundlage, um soziale Unterstützungen automationsunterstützt je nach dem Pro-Kopf-Einkommen oder nach dem Haushaltseinkommen zu staffeln. Wenn wir heute im Nachhinein sagen, ist ein Wahnsinn, was mit dem Klimabonus geschehen ist, hätten wir damals schon solche Daten gehabt, dann hätte man den Klimabonus auch entsprechend sozial staffeln können.
Also, wenn man den Klimabonus nicht ganz abschaffen möchte, dann zumindest sozial staffeln für die Zukunft. Treffsicherer machen, da könnte man schon einiges einsparen. Und zum anderen erfordert die eine Seite auch noch das Absenken der Förderquote auf den EU-Schnitt, weil Österreich sehr viel fördert, muss man sagen. Das kritisiert heute auch der Fiskalrat. Da könnte man bis zu 3 Milliarden Euro einsparen, wenn man hier ein paar Förderungen einspart. Und wichtig wäre hier vor allem laut Badelt, dass man eine systematische Analyse macht, wie zielführend sind die Förderungen eigentlich und sich auch anschaut, wo wird doppelt gefördert. Wie gesagt, auch das wurde heute von Christoph Badelt vom Fiskalrat kritisiert.
Die Bundesregierung muss das heute bei den ganz großen Förderungen machen, die gleich in die Milliardendimension gehen. Und die Länder und Gemeinden müssen heute das auch machen, wenn es um den Verein zur Förderung der unsterblichen Maikäfer geht und die dann 15.000 Euro kriegt haben und schauen, ob jetzt wirklich die Maikäfer unsterblich geworden sind oder nicht.
Und was Christoph Badelt ja noch angesprochen hat,
was schafft es, Manuela Reidl zum Lachen zu bringen?
Ja, war ja auch eine sehr nette Aussage, ein sehr nettes Beispiel, ob denn auch das bestimmte wirtschaftspolitische Ziel überhaupt erreicht wird mit den Förderungen oder ob das Ganze auch anders ginge, nämlich ohne Geld auszuschütten, zum Beispiel durch Regulierungen. Und da hat Christoph Badelt vor allem den Umweltpolitikbereich angeführt.
Also ich glaube, da kann man sich einigen. Da ist die Seite, die du vertrittst, die sagt, wir müssen bei den Ausgaben sparen, gleich auf mit der Seite, die ich vertrete, nämlich wir brauchen auch zusätzliche Einnahmen, denn es ist niemand dafür sinnlos, Förderungen auszuschütten, wo dann gar keine Maikäfer unsterblich werden, um es mit Christoph Badelt zu sagen.
Zum Glück Maikäfer, wer will die?
Also, die brauchen wir ganz dringend, aber das ist eine andere Diskussion. Ich darf gleich auch den Christoph Badelt zu Wort kommen lassen, der es nämlich sagt, im Grunde, ich fasse das gleich, bevor ich ihn abrufe, zusammen, wir brauchen all das. Bitteschön.
Wir stellen fest, dass ein weitreichendes Maßnahmenbündel wohl realistischerweise sowohl die Ausgaben- als auch die Einnahmenseite beinhalten wird. Also es ist ja kein Zufall, dass wenn die eine, so jetzt sagen die Hälfte oder zwei von den drei Koalitionsverhandlern sagen, wir wollen nur ausgabenseitig konsolidieren. Also wie es das dann konkret machst, das hat auch noch keiner gesagt, ja.
Ja, richtig. Also da fehlt es auch vielleicht in der Debatte ein bisschen an Ernsthaftigkeit. Was Christoph Badelt, was der Fiskalrat sagt, wir brauchen Sparmaßnahmen, ja. Wir brauchen aber auch Maßnahmen, die die Wirtschaft ankurbeln. Die sollten natürlich sozial gerecht sein und sollten auch einen gewissen Umverteilungseffekt haben. Und wir brauchen zusätzliche Einnahmen. Und da fordert auch Christoph Badelt heute die Koalitionsverhandler auf, seid nicht stur, ruckt's von euren Positionen ab, ihr müsst euch da in der Mitte treffen. Und was er noch ins Treffen führt, ist, wenn es um neue Steuern geht, dass man zumindest überlegen könnte, temporäre einzuführen. Also dass man sagt, okay, solange bis wir wieder im Konsolidierungspfad dort und da gelandet sind, geben wir uns diese zusätzlichen Maßnahmen und dann schauen wir, ob wir sie noch weiterhin brauchen oder nicht.
Eigentlich das Beste von beiden Seiten, muss man sagen, ja, was der Fiskalrat vorschlägt.
Genau. Das sagt er unterstreicht, wie groß das Budgetloch ist. Und wir halten fest, über dieses Budget wird noch viel gestritten werden. Und es ist auch ein Knackpunkt in den aktuellen Koalitionsverhandlungen, eben zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Die Geduld oder Zuversicht geht vielen in unserem Land offenbar gerade aus. Eine aktuelle Umfrage zeigt, nicht einmal die Hälfte, nämlich nur 40% der Menschen, glauben an diese Dreierkoalition. Wir haben dazu nachgefragt, ob eine Koalition denn bis Weihnachten stehen muss.
Wäre nicht schlecht, aber wenn es nach Weihnachten ist, ist auch kein Problem. Ist meine Meinung.
Warum muss es jetzt schnell gehen?
Naja, dass wir endgültig wissen, wo es lang geht. Wir wissen circa nicht, wie was waren. Weil man weiß jetzt nicht mehr, rot, schwarz, grün, blau, gescheckert. Ich finde, das ist, man will schon wissen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz gut für das Land, wenn sie wir einigen würde und die Leute praktisch endlich mal zum Arbeiten anfangen.
Das wäre das Mindeste. Aber es wird nicht passieren. Mit unseren Politikern leider nicht. Es klingt blöd, aber es ist ja so. Man muss der Wahrheit schon ins Auge schauen, gell?
Also wann wissen auch wir hier nicht. Die Frage ist aber vor allem auch, wird es jetzt was mit der Dreierkoalition oder eben nicht? Manu, gar nicht so wenige denken also offensichtlich, na, das wird nichts mehr. Warum?
Also die Anzeichen stehen deshalb schlecht, weil es bis jetzt nicht geschafft wurde, innerhalb der Koalitionsverhandler zu sagen, wir gehen jetzt einmal mit den schnellen Wins nach draußen. Wir haben unsere Leuchtturmprojekte, die wir jetzt
so gut verkaufen können.
Und das auch so gut verkaufen können. Wir haben unsere Leuchtturmprojekte, die wir schon außer Streit stellen, um einmal zu signalisieren, ja, wir reden noch, aber wir haben schon Visionen. Wir wüssten schon, wie es gut ins Jahr 2025 und darüber hinausgehen könnte. Dass es das nicht gibt, halte ich für kein Gutes. Zeichen. Denn auch die Koalitionsverhandler sehen, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Auch die sehen, dass es eigentlich dringend bessere und vor allem zukunftsgerichtete Kommunikation bräuchte. Und offensichtlich steht noch nicht genug, um mit irgendwas rauszugehen. Also das ist für mich sozusagen der pessimistische Ansatz in der Betrachtung.
Wobei so ganz pessimistisch sieht es natürlich der noch Kanzler und vielleicht auch baldige neue Kanzler, ÖVP-Chef Karl Nehammer nicht. Der ist jetzt unter die Podcaster gegangen seit neuestem. Und in seiner zweiten Podcast-Folge sagt er, es braucht noch keine Alarmstimmung derzeit, weil man ist noch im Plan. Hören wir mal ganz kurz rein.
Wir sind ja jetzt zu dritt im Verhandeln, das ist ganz neu für Österreich, aber trotzdem sind wir noch immer im Zeitfahrplan zum Beispiel der türkis-grünen Koalitionsverhandlungen der letzten Bundesregierung. Also es gibt derzeit keinen Grund, noch aufgrund von Abweichungen sozusagen Alarm zu rufen.
Aber das ist ja genau der Punkt. Was ist denn das für ein Argument? Bei der letzten Koalitionsverhandlung hat es auch nicht länger gedauert. Man muss also nicht Alarm rufen. Das okay, herzlichen Dank für den Hinweis. Aber das ist ja jetzt noch keine inspirierende Freude euch auf eure neue Regierung. Wir haben schon was gemeinsam geschafft, Botschaft. Das ist ja das, was jetzt gerade alle einmahnen, dass sie mit so etwas mal daherkommen. Und das ist mit dieser Aussage leider Gottes auch nicht geschafft. Und im Gegenteil, manches Mal gibt es dann unerwünschte Zurufe von außen oder kleine Leaks an Medien, wo man merkt, wie tief die Gräben zum Teil sind zwischen den Koalitionsverhandelnden und dass es vor allem diese über Jahrzehnte gewachsene, so ein bisschen Feindseligkeit zwischen ÖVP und SPÖ immer noch gibt. Das hat der Nationalratsabgeordnete von der SPÖ, Kajan Greiner, gerade wieder bewiesen mit dieser Aussage.
Wir haben uns an und für sich ausgemacht, dass wir uns da nicht über die Medien ausrichten, was geht oder was nicht geht. Aber ich glaube, dass jeder, der hinschaut, weiß, ÖVP besser nicht ans Geld lassen. Geht sich nicht, also ist nicht gut für die Republik.
Das zur Frage nämlich, ob die ÖVP wieder das Finanzministerium kriegen sollte oder die SPÖ.
Also kommunikationstechnisch auch nicht unbedingt alles unter Kontrolle. Aber Patrick, du hast sie ja angeschaut. Warum, was spricht dafür, dass die Koalition, was wird diese Dreierkoalition? Und das ist ja nicht nur Karl Nehammer.
Jetzt kommt das Argument von mir, was wir hier schon, glaube ich, zigmal besprochen haben, wo die eine Seite sagt, es bleibt den dreien eigentlich oder vor allem Karl Nehammer nichts anderes über, weil der ÖVP-Chef hat sein politisches Überleben an diese Zuckerkoalition gebunden. Von Anfang an im Wahlkampf hat es geheißen, wir werden nicht, was noch überbleiben würde, eben mit der FPÖ und der Herbert Kickl koalieren. Das heißt, diese Koalition muss für Karl Nehammer so zustande kommen und das analysiert auch der Politikberater Thomas Hofer in einem Interview mit uns.
Für Karl Nehammer von der ÖVP ist es vollkommen klar, dass er seine Karriere, seine politische, an das Zustandekommen dieser Dreierkonstellation geknüpft hat. Kommt die nicht, ist er weg. Natürlich kann man sagen, er kann noch einmal in Neuwahlen gehen. Wie die ausgehen, das wissen wir jetzt schon. Das wäre nämlich ein Kantersieg, ein noch viel deutlicherer Sieg für die FPÖ.
Und auch SPÖ-Chef Andreas Babler kämpft so ein bisschen. Zwar nicht ums Überleben, weil er jetzt seine Zukunft nicht an diese Koalition gebunden hat, aber er wäre, und das ist besonders jetzt in der Situation, wo sich die SPÖ befindet, einfach extrem geschwächt und wird dann wahrscheinlich wirklich als Parteichef hinterfragt und mit Querschüssen von außen, Rudi Fussi-Seite etc. Aus der Steiermark jetzt. Also auch hier muss Andreas Babler schauen, dass diese Dreierkoalition zustande kommt, dass die SPÖ in eine Regierung kommt und auch die NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wäre beschädigt, wenn diese Koalition platzt. Und da sagt die eine Seite, naja, an den NEOS wird das jetzt nicht scheitern, weil die haben jetzt natürlich die Möglichkeit, nach so vielen Jahren endlich einmal in Regierungsverantwortung zu kommen und auch zeigen zu können, wie ist denn dieses nicht weiter wie bisher. Wie kann man denn das leben?
Also da muss man auf der anderen Seite natürlich sagen, nur weil man es jetzt schafft, was auszuverhandeln, heißt das noch nicht, dass die eigene politische Karriere damit gesichert ist. Ein mahnender Blick in die Steiermark, wo ganz aktuell gerade rausgekommen ist, dass Christopher Drexler, der steirische ÖVP-Landeschef, wohl doch seinen Hut nehmen muss, der nächsten Landesregierung in der Steiermark nicht angehören muss, obwohl er wusste, was sein Auftrag ist. Der hat gewusst, okay, ich muss jetzt schnell schauen, dass ich mit der FPÖ zusammenkomme, dass ich mit denen ein Regierungsprogramm ausverhandle. Dann haben die seinen im Parteivorstand gesehen, was da rausgekommen ist. Ich verkürze jetzt hier die Geschichte. Natürlich war er schon aufgrund der massiven Stimmenverluste bei der Wahl sehr angeschlagen. Und diese tiefblaue Handschrift des Koalitionsprogramms hat ihn dann letztendlich, das war sozusagen der letzte Sargnagel auf der politischen Karriere des Christopher Drexler. Also das alleine rettet noch nicht die Karrieren. Das muss man sich da auch immer vor Augen halten. Mhm.
Aber auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, das hat auch Politikberater Thomas Hofer etwas anklingen lassen in seinem Statement. Es bleibt Ihnen auch nichts anderes über, als diese Koalition zu schmieden, weil wenn man dann in Neuwahlen geht,
ja,
er hat es auch angesprochen, dann gewinnt die FPÖ noch mehr an Stimmen, was ja von den anderen drei Parteien nicht wirklich gewollt werden kann. Wird jetzt schon teilweise bei Umfragen um die 35% eingeschätzt. Wenn man sich aber die Rohdaten anschaut, dann sind diese 35% eigentlich noch niedrig angegeben. Das heißt, die FPÖ könnte dann bei 36-37% der Stimmen zu liegen kommen. Und wie gesagt, das kann weder ÖVP, SPÖ noch NEOS wollen. Und dann ist auch die Frage, wer führt diese drei Parteien dann jeweils an der Spitze in die Neuwahlen? Weil Karl Nehammer wird es nicht sein. Aber wer sind die anderen Namen in der ÖVP, die prominent genug sind und die eventuell dann den Vizekanzler, die Vizekanzlerin unter der FPÖ machen.
Also da sind wir uns einig, wenn jetzt diese Dreierkoalition scheitert, braucht die FPÖ nicht ein Plakat zu kleben und gewinnt haushoch. Also das ist ganz, 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 ganz sicher.
Und die FPÖ wird auch wahrscheinlich auf Neuwahlen drauf ankommen lassen, weil man dann natürlich nochmal gestärkter in die nächsten Regierungsverhandlungen gehen kann.
Es steht auf jeden Fall ganz viel auf dem Spiel, vor allem für die Parteichefs von ÖVP und SPÖ. Aber wir machen jetzt trotzdem einen Themenwechsel, und zwar einen entsprechend der Jahreszeit. Das ist der 16. Dezember und damit steht nicht nur Weihnachten, sondern auch Silvester bevor. Schon jetzt sind bei Razzien mehr als 3600 illegale Böller beschlagnahmt worden. Und wir wissen, alle Jahre wieder gibt es am 31.12. auch schwere Unfälle mit Sprengkörpern. Muss es also ein komplettes Verbot geben? Dazu beleuchten wir jetzt beide Seiten. Manu und Patrick, ihr habt euch beide Seiten angeschaut. Patrick, du dir die Seite, was denn jetzt eigentlich für so ein komplettes Verbot spricht.
Ich möchte das gerne an einem Beispiel aufzeigen, das jetzt tatsächlich nichts für schwache Nerven oder schwache Mägen ist, nämlich am Beispiel des 17-jährigen Tobias Messerer aus dem Waldviertel. Der hat Silvester 2022 auf 2023 einen Super-Size-Mega-Böller aus Tschechien gekauft und wollte diesen noch vor Mitternacht gegen 8 Uhr etwa zünden, und das ist leider extrem schief gegangen. Und er hat uns im Interview erklärt, was da damals in dieser Silvesternacht genau passiert ist. Hören wir uns einmal an, wie schlimm das werden kann.
Als es dann 0 Uhr war, habe ich dann diesen Böller genommen und wollte noch anzünden. Und wie ich das Feuerzeug zum Böller hingehalten habe, ist der Böller sofort explodiert. Mich hat es dann am Boden geworfen. Ich habe gar nicht gewusst, dass jetzt die Hand und mein Auge verletzt sind, sprich meine Hand weg war.
Also wirklich ein extrem tragisches Opfer. Er hat ein Glasauge, seine Hand ist ab. Er ist tagelang auf der Intensivstation gelegen. Da gibt es auch Privatmaterial von ihm, das er im Social Network geteilt hat, um da tatsächlich davor zu warnen, dass man sich nicht diese illegalen Böller kauft. 20 bis 23 Mal musste operiert werden. 10 Operationen waren davon extrem groß. Er hat ein Loch ins Herz gerissen bekommen. Sein Brustmuskel konnte nicht mehr ganz ersetzt werden. Also er hatte wirklich extremste Verletzungen mit sich getragen. Und dass diese Böller jetzt nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Natur nicht das Beste sind, darauf weist der WWF auch hin.
Die Feinstaubbelastung steigt in der Silvesternacht rasant an und übersteigt die Grenzwerte laut Emissionsschutzgesetz um ein Vielfaches. Dazu kommen Metallverbindungen, die bei der Explosion freigesetzt werden. Die Metalle können eingeatmet werden und setzen sich im Boden und in den Gewässern ab.
Also gefährlich für die Menschen, große Belastung für die Umwelt und auch TierschützerInnen warnen, dass hier einfach komplett sinnloses, extremes Tierleid durch so Böller und Feuerwerk herbeigeführt wird. Hören wir da auch noch an.
Für die Haustiere ist ein Böller zum Beispiel ein wahnsinniger Stress. Sie hören natürlich auch wesentlich besser als wir Menschen, Hunde zum Beispiel. Und dadurch erschrecken sie wahnsinnig. Für Pfoten fordert definitiv ein permanentes Verbot von Feuerwerken und Böller für Private auf alle Fälle. Das ist einfach absolut nicht mehr zeitgemäß.
So viele Argumente, die du gefunden hast, die tatsächlich gegen jegliche Art von Böllern sprechen. Aber Manu, eben auf der anderen Seite, es ist ja nicht so, als gäbe es keine Gesetze dazu in Österreich. Ja.
Wenn mein Hund wüsste, dass ich uns sprechen könnte, dass ich hier gegen ein strengeres Böllergesetz spreche, würde er sagen, du bist eine verdammte Verräterin. Aber ja, es stimmt, es gibt schon Gesetze. Und bei allem diesem Beispiel, du dir gebracht hast, Patrick, geht's ums Wort illegal. Also dieser tragische Fall von dem jungen Mann, der ein Auge und eine Hand verloren hat, der ist einfach unter dem Gesetz durchgerutscht, weil er sich illegal und auf dem Schwarzmarkt diese Feuerwerkskörper besorgt hat. In Österreich gilt ein sehr, sehr strenges Pyrotechnikgesetz, wo die Pyrotechnikprodukte in Kategorien gegliedert sind. Da gibt's die Kategorie F1, das wäre so ein Wunderkerzerl, ja, das manche
ein kleines Tischfeuerwerk.
Genau. Und die Kategorie 2 sind diese klassischen Feuerwerke, diese Mini-Feuerwerke, die wir alle in Shops kaufen können. Und ab F3, und dann gibt's noch F4, brauche ich schon eine Ausbildung, um das überhaupt erwerben zu dürfen, dieses pyrotechnische Produkt. Und das Problematische ist aber, dass es einen großen Schwarzmarkt dafür gibt, wie uns ein Pyrotechnikexperte erklärt hat.
Ja, es ist so, jeder pyrotechnische Artikel, der nach Österreich importiert wird oder an die EU importiert wird, muss eine Qualitätszertifizierung durchlaufen. Und wenn dann Artikel diese nicht schaffen, werden die von den Chinesen leider nicht vernichtet, sondern an vietnamesische Händler verkauft, die dann nach Europa geschmuggelt werden und hier dann illegal verkauft werden. Also das ist der Weg, den man versuchen muss zu unterbinden, und damit haben wir dann auch wesentlich weniger Probleme mit der Pyrotechnik.
Und jetzt ist es so, dass es schon empfindliche Strafen gibt, wenn man eben mit solchen illegalen Böllern oder Feuerwerkskörpern erwischt wird. Das kostet bis zu 3.600 Euro. Wenn mich dann noch jemanden verletzt, kriege ich noch eine drauf im Strafgesetzbuch. Und ein Händler, der sowas anbietet, der ausgeforscht ist, kann bis zu 10.000 Euro Strafe zahlen.
Ja? Aber möchte ich noch ganz kurz zum Schluss jetzt ergänzen. Wir waren jetzt bei Grenzkontrollen dabei, klassisch wie immer zum Jahreswechsel, wo die Polizei natürlich verschärft kontrolliert. Und da hat schon auch ein Polizist angegeben, klar, bis zu 3.600 Euro kann die Strafe sein, aber teilweise finden die trotzdem einen Kofferraum voll mit Feuerwerkskörpern, weil den Leuten das entweder nicht bewusst ist, das heißt, man muss sie mehr sensibilisieren, oder dann die Strafen doch noch empfindlicher hochschrauben.
Ich glaube, die Leute glauben nicht, dass sie erwischt werden. Deshalb finde ich auch gut, dass es diese Schwerpunktkontrollen gibt. Natürlich können die niemals flächendeckend sein, aber aktuell kontrolliert gerade auch die Polizei an der Grenze zwischen Oberösterreich und Tschechien, weil man weiß, dass direkt hinter der Grenze, neben der Straße, die Standeln aufgebaut sind, wo man sich sowas kaufen kann. Und die sind nicht billig, diese Produkte. Das muss man sich auch noch dazu denken, wenn es um diese 3.600 Euro Strafe geht.
Patrick Schwanzer, Manuela Reidl, danke, dass ihr euch beide Seiten angeschaut habt. Heute zu drei Themen und bis bald.
Danke dir.
Danke.
Und gleich ist hier, wie versprochen, der ehemalige dritte Nationalratspräsident und jetzige Spitzenkandidat der FPÖ im Burgenland zu Gast. Aber bevor Norbert Hofer zu mir kommt, schauen wir uns noch schnell die Ausgangslage für diese nächste Landtagswahl am 19. Jänner an.
Von der Regierungsbank hat sich der Herr Landeshauptmann zu Wort gemeldet. Bitte.
Hans-Peter Doskozil ist wieder zurück. Nach seiner mittlerweile achten Kehlkopfoperation und einer mehrwöchigen Pause verteidigt der burgenländische Landeshauptmann am Mittwoch im Landtag sein Budget für das kommende Jahr. Das Burgenland sei keinesfalls am Rande des Ruins, wie es etwa die Opposition behauptet. Dass sich das Land immer mehr Kernbereiche sichert und Unternehmen aufkauft, ist für Doskozil alternativlos.
Wenn wir fordern und umsetzen, dass im Gesundheitsbereich, dass im Pflegebereich, dass in Bereichen, wo es um eine Daseinsvorsorge geht, wo es um das Leid der Menschen geht, ein Wirtschaftsbetrieb keine Gewinne machen darf, na, wenn das eine Verstaatlichung ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
Ob er mit seinem laut Kritikern sehr teuren Abenteuer, das Burgenland zu einem roten Vorzeigemodell zu machen, auch bei den Wählern gut ankommt, wird sich am 19. Jänner zeigen. Laut einer aktuellen Umfrage ist eine Wiederholung der absoluten Mehrheit für die Roten möglich. Es könnte sich möglicherweise aber auch eine Koalition an Doskozil vorbei ausgehen, und zwar aus FPÖ und ÖVP.
Und jetzt ist er bei mir, FPÖ-Spitzenkandidat im Burgenland, Norbert Hofer. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend, hallo.
Herr Hofer, nehmen wir gleich den letzten Satz aus dem Beitrag mit auf, dieses Gedankenspiel. Ist denn eine FPÖ-ÖVP-Koalition mit Ihnen dann als burgenländischen Landeshauptmann für Sie denkbar?
Es ist nicht ausgemacht, weil es immer wieder behauptet wird, aber man weiß ja nie, wie der Wähler und die Wählerin entscheiden am Ende eines Tages. Es ist immer alles möglich.
Schauen wir ganz aktuell auf eine Umfrage, die wenige Tage alt ist, zu eben der Wahl, die jetzt dann ansteht im Burgenland. Da sehen wir nämlich quasi die Sonntagsfrage, und da sehen wir auch die SPÖ, eben Hans-Peter Doskozil als Spitzenkandidat, die liegt bei 47%. Die FPÖ, ihre Partei, bei 25%, das ist ein deutlicher Zuwachs an Stimmen, von knapp unter 10% kommend. Die ÖVP bei 21, Grüne 4, Neos 2. Jetzt ist natürlich der große Knackpunkt, schaffen es die Grünen in den Landtag oder nicht? Wenn nicht, würde sich nämlich tatsächlich, und das nehmen wir jetzt mal mit und auf aus dieser Umfrage, diese Koalition auch ausgehen, ÖVP, FPÖ?
Auf Basis dieser Umfrage ja, aber nicht mit viel Überhang. Und es gab einmal, Wolfgang Schüssler hat es, glaube ich, einmal gesagt, Umfragen sind so, man soll dran schnuppern, man soll sie nicht trinken, wie Parfum.
Aber ja? Wolfgang Schüssler ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich, wenn es darum geht, um den ersten.
Ja, aber man weiß nicht, was wirklich rauskommt. Es ist dann noch 5 Wochen bis zur Wahl. Die Stimmung ist sehr gut, das weiß ich. Es wird wahrscheinlich auch eine kleine Überraschung, glaube ich, geben am Wahltag. Aber wie es genau sein wird, das wird man sehen.
Wie es genau sein wird, das wissen wir alle nicht vor dem 19. Jänner. Aber was wir eigentlich jetzt schon wissen, es gibt de facto zwei Koalitionsvarianten, sollte Hans-Peter Doskozil die absolute Mehrheit verlieren. Und das ist entweder die SPÖ mit der ÖVP oder die SPÖ mit der FPÖ, weil Sie haben ja selbst gesagt, SPÖ und ÖVP werden das wahrscheinlich nicht mehr machen. Also entweder mit Ihnen oder Sie um Hans-Peter Doskozil vorbei mit der ÖVP.
Es gibt trotzdem drei mögliche Varianten. Es gibt die zwei Varianten, die Sie genannt haben, aber es gäbe auch noch die Variante SPÖ mit den Grünen. Auch das wäre denkbar und möglich. Das sind die drei möglichen Varianten.
Wenn es die Grünen in den Landtag schaffen.
Genau. ÖVP und SPÖ ist zwar möglich, aber es ist unwahrscheinlich im Burgenland. Die Exponenten der beiden Parteien sind nicht beste Freunde.
Das heißt aber im Endeffekt, und darauf wollte ich hinaus, es kann natürlich sein, dass Sie da so zu einer Art Königsmacher werden. Für was hätten Sie denn eine Präferenz? Für die SPÖ oder für die ÖVP als Partnerin?
Ich habe keine Präferenz. Ich kenne beide. Ich habe im Burgenland damals die Koalition mit der SPÖ mitverhandelt. Ich habe die Koalition mit der ÖVP auf Bundesebene mitverhandelt. Ich war Regierungskoordinator. Das hängt davon ab, welches Programm man erarbeitet dann fürs Burgenland, erstens. Aber zweitens auch, vertraue ich der Person, mit der ich dann ja 5 Jahre lang fast jeden Tag zu tun habe, wahrscheinlich jeden Tag zu tun habe, wirklich. Und das ist auch ein Knackpunkt, den es zu beachten gilt.
Die Personen kennen Sie allerdings, das Programm, vor allem das Programm von Hans-Peter Doskozil, der hat das ja die letzten 5 Jahre allein durchgesetzt, mehr oder weniger im Burgenland, oder konnte es allein durchsetzen. Das heißt, trotzdem nochmal nachgefragt, inhaltlich, wem stehen Sie denn näher? Weil das ist ja kein Geheimnis, wofür die Parteien stehen.
Es gibt Bereiche, da sind wir sehr ähnlich auch mit der SPÖ, wenn es um Sozialpolitik geht, wenn es um Arbeitsmarktpolitik geht. Natürlich, die gesamte Frage der Verstaatlichung ist nicht eine, die uns Freude macht. Das ist alles, jede Firma, die nicht bei 3 am Baum ist, sofort gekauft und verstaatlicht wird, das wollen wir nicht. Also es ist bei der SPÖ natürlich so, dass das Programm, das Sie jetzt haben werden, sich in einer Koalition deutlich unterscheiden wird, weil eine Koalition ist eben ein Kompromiss. Man wird sehen. Also man muss mit beiden Seiten verhandeln, man wird sehen, was am Ende herauskommt. Sich jetzt festzulegen, sondern es wird ganz bestimmt so oder so sein, das wäre unredlich, der Wähler muss zuerst entscheiden.
Was wären denn aber für Sie jetzt inhaltlich, wofür die FPÖ und wofür Sie mit der FPÖ im Burgenland stehen, ist ja tatsächlich bekannt. Also man kennt ja auch die Programme und die Stichworte. Das heißt, was wären denn da für Sie die wichtigsten inhaltlichen Punkte oder anders gesagt die roten Linien in Verhandlungen?
Sie sagen das genau richtig. Also es gibt einen Blumenstrauß an Themen, aber es gibt ganz wichtige Leuchtturmpunkte. Und das ist im Burgenland das Thema Gesundheit und Pflege. Das ist ein Zukunftsthema, das uns alle betreffen wird. Wir werden alle immer älter, wir brauchen immer mehr Pflegekräfte, immer mehr Ärzte und Ärztinnen und so weiter, und das haben wir nicht. Wir haben im Burgenland ein tolles neues Krankenhaus in Oberwart zum Beispiel gebaut, ein weiteres ist im Nordburgenland in Planung. Aber es fehlt am Personal und diese Pflege wird von Menschen gemacht und die sind wirklich arm dran. Die Dienstpläne halten nicht mehr, weil es so wenig Personal gibt. Wenn eine Person krank wird, dann muss man immer einspringen, das geht so alles nicht mehr aus. Die Bezahlung ist oft nicht die beste für das, was geleistet werden muss. Man muss eine Inkontinenzversorgung machen, Essen verabreichen. Das ist ein wirklich schwieriger Job. Und da wird es eben ein großes Thema sein, Pflegekräfte zu begeistern und zu finden. Das wird eine große Herausforderung. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das Budget im Land. Wir haben heute eine nicht sehr angenehme finanzielle Lage mit einer ordentlichen Neuverschuldung. Rücklagen werden aufgelöst. Wir haben Haftungen für den sogenannten Konzern Burgenland. Also das wird auch interessant sein, das wirklich mal sich anzuschauen, wie stehen wir tatsächlich finanziell da. Und der dritte große Bereich ist Standortpolitik. Also wir müssen es schaffen, auch Leitbetriebe ins Burgenland zu holen. Etwa 50% der Wertschöpfung hängt auch davon ab, dass man große, starke Betriebe auch ins Land holt, damit viele andere auch dann auch davon profitieren werden. Also diese drei Dinge werden sein, Standortpolitik, Gesundheit, Pflege und die Landesfinanzen.
Pflege- und Standortpolitik, könnte ich mir vorstellen, kommt man noch leichter zusammen am Budget. Wir sehen es jetzt auch gerade bei den Koalitionsverhandlungen im Bund. Wird es vielleicht ein bisschen schwieriger werden dann im Endeffekt?
Sie haben recht, vollkommen recht, aber das ist Mathematik. Das kann ich nicht wegdiskutieren, da ist keine Ideologie drüber gestülpt. Die nackten Zahlen werden zeigen, was sich ausgeht und was sich nicht ausgeht.
Was allerdings natürlich für Sie persönlich schon ein großer Unterschied wäre, wenn Sie mit der SPÖ koalieren, wären Sie Landeshauptmann-Stellvertreter, wenn Sie mit der ÖVP koalieren, aller Voraussicht nach, weil wir haben die Umfragen gesehen und da ist so ein großer Abstand natürlich dazwischen, aller Voraussicht nach burgenländischer Landeshauptmann.
Das ist ein persönlicher Unterschied, das ist richtig.
Der Ihnen ja nicht egal ist.
Aber naja, wissen Sie, ich habe in meinem Leben schon relativ viele Funktionen auch gehabt und habe das immer gern gemacht. Also ich war Gemeinderat, bin jetzt wieder Gemeinderat. Ich war Ratsvorsitzender europäischer Weltraumverantwortlicher. Also es ist, man muss es gern machen. Und man kann aus jeder Funktion das Beste machen. Also ob auf einem Grabstein mal stehen wird, hoffentlich erst in vielen Jahren. Er war jetzt einmal Minister und er war dritter Präsident und er war Landeshauptmann oder nicht. Das wird einmal in einigen Jahren völlig egal sein.
Beim Minister glaube ich Ihnen das sogar noch eher als beim Burgenland, aber wir wissen ja, das Burgenland liegt Ihnen wahnsinnig am Herzen. Das ist jetzt die Coming-Home-Tour. Also es macht natürlich einen Unterschied, oder? Ob Sie da als Landeshauptmann dann in Verantwortung sind oder nicht. Und gerade weil Sie Ihre politische Karriere angesprochen haben, die ist natürlich sehr bunt. Sie haben viele Funktionen durchgeführt. Das heißt, wäre nicht Landeshauptmann quasi sowas wie jetzt so die Krone drauf?
Gerade ja, im Burgenland? Das bringt ja das Burgenland keinen Millimeter weiter, wenn eine Person sagt, ich mache es deswegen, weil ich das werden will. Also das gefällt mir nicht, ja, diese Art der Herangehensweise, sondern man muss sagen, liebe Wähler, liebe Wählerin, entscheide du, wer wird wie stark, wen hast du lieber, Hans-Peter Toscozil, Norbert Hofer, wer soll die Nase vorne haben und dann werden wir auf dieser Basis gute Politik machen.
Schauen wir uns noch den zweiten Teil der Umfrage. Vorhin haben wir uns die Sonntagsfrage angeschaut und in derselben Umfrage wurde auch die, in dem Fall nicht Kanzler, sondern Landeshauptmann, Landeshauptfrau Frage gestellt, wo man eben direkt fragt, wenn Sie am Sonntag wählen könnten, wen würden Sie, wäre es möglich, direkt zu wählen, zum Landeshauptmann machen. Und da sehen wir die Zahlen jetzt hoffentlich gleich eingeblendet. Ich verrate sie schon vorab. Hans-Peter Toscozil liegt da bei 54%. Sie, Herr Hofer, liegen bei 26%. Wir haben jetzt vorhin bei der Sonntagsfrage gesehen, dass da eigentlich es tatsächlich so ausschaut, als würde die SPÖ die absolute Mehrheit verlieren. Aber fragt man direkt nach dem Landeshauptmann, wird das relativ augenscheinlich, dass die Leute offenbar Hans-Peter Toscozil wollen oder ihm zumindest die Mehrheit zusprechen?
Als ich bei der Bundespräsidentenwahl angetreten bin, hatte ich zu Beginn Umfragewerte von 8%. Und ich war mir damals ganz sicher, dass Kollege Hundsdorfer Bundespräsident werden wird. Er war in der Gewerkschaft fest verankert, er war beliebt auch in der SPÖ, hat keine großen politischen Fehler gemacht. Also ich habe mir gedacht, gut, ich werde gut abschneiden, ja, aber gewinnen wird es Hundsdorfer. Und die Dinge sind dann anders gekommen. Durch eine gewisse Eigendynamik, durch eine Entwicklung. Niemand kann sagen, wie am Ende des Tages diese Wahl ausgehen wird. Also daher dran schnuppern an den Umfragen, aber sie nicht trinken.
Stimmt, ich stelle trotzdem noch eine Frage zu dieser Umfrage, weil es sind ja dann tatsächlich eigentlich fast doppelt so viele Menschen, die gesagt haben, sie würden gerne Hans-Peter Toscozil weiter als Landeshauptmann sehen. Und sie sind dann zwar an zweiter Stelle, aber eben wirklich mit einem deutlichen Abstand dahinter. Das heißt, wer ist da eigentlich demokratiepolitisch aus Ihrer Sicht verantwortungs- oder zu verantworten, wenn jetzt an der SPÖ herum eine Regierung gebildet würde?
Also ich bin nicht Karl Nehammer. Ja. Karl Nehmer hat 12 Prozentpunkte verloren, ist also abgeschlagen und kämpft jetzt trotzdem unbedingt, der Bundeskanzler zu bleiben, koste es, was es wolle. Auch dann, wenn er mit jemandem in eine Koalition gehen muss, der sich selbst als Marxisten bezeichnet. Halte ich nicht für gut. Es sind zwei Dinge, die man beachten muss dann beim Wahlausgang. Wer ist die stärkste Partei? Und in Burgenland ist es so, dass die stärkste Partei dann auch einlädt zu Regierungsverhandlungen. Und natürlich auch, wer hat wie viel verloren oder gewonnen. Diese beiden Aspekte werden es sein, die sicherlich einfließen werden. Aber was noch viel wichtiger ist bei der Entscheidung, wie sieht das Programm aus? Wenn jetzt irgendjemand, die Person X, den ersten Platz macht und die Person Y den zweiten Platz und die können sich nicht einigen, weil sie irgendwelche inhaltlichen Probleme haben, dann kommt es trotzdem nicht zustande. Ich kann nur sagen, ich akzeptiere Wahlergebnisse immer, aber es muss dann auch das Programm passen, das man gemeinsam beschließen wird. Aber ich bin zuversichtlich, dass in Burgenland wir ein gutes Programm aufstellen werden.
Aber ein allerletztes Mal mit Ja-Nein-Antwort nachgefragt. Das heißt, Sie würden, wenn das Programm eben nicht passt und man nicht inhaltlich zusammenkommt, sehr wohl auch mit der ÖVP eine Koalition bilden?
Ich würde zuerst einmal, ich spreche jetzt erst mit der SPÖ.
Davon
und wenn wir dann nicht zueinander finden, dann müsste ich sagen, es tut mir sehr leid, ich hätte das gern mit dir gemacht, lieber Hans-Peter, aber wir kommen nicht zusammen. Und dann wird er vielleicht mit der ÖVP sprechen, was auch nicht ganz einfach sein wird, aber das wäre meine erste Antwort.
Sie haben mal gesagt, Sie hätten natürlich gerne im Burgenland Regierungsverantwortung, in welcher Form dann eben auch immer. Wenn das nicht passiert, was wäre denn Ihr Plan B? Würden Sie dann zurück in die Bundespolitik gehen?
Nein, ich bleibe im Burgenland.
Sie bleiben ganz fix im Burgenland?
Ich bleibe im Burgenland. Ich habe das versprochen, wenn ich hier antrete, dass ich hier die Arbeit im Burgenland mache. Und zwar genau dort, wo mich die Wähler hinstellen.
Weil Sie hätten ja tatsächlich auf Bundespolitik-Ebene einen wirklich sehr, sehr attraktiven Job quasi am Silbertablett gereicht bekommen, nämlich den des Nationalratspräsidenten. Mhm. Dritter Nationalratspräsident waren Sie ja, aber wir wissen alle, jetzt ist das Walter Rosenkranz als erster Präsident quasi, also als Präsident. Haben Sie eigentlich überhaupt keine Lust mehr auf Bundespolitik gehabt oder warum haben Sie dieses Angebot ausgeschlagen?
Man macht ja auch in der Funktion eines Regierungsmitglieds in einem Land, auch mit Bundespolitik natürlich. Man muss ja auch permanent in Gesprächen sein mit der Bundesregierung oder auch mit den Nachbarn. Und das ist schon etwas, was ich dem Hans-Peter Doskozil schon ein bisschen vorwerfe, dass er mit allen zerstritten ist. Also er ist so zerstritten mit der eigenen Partei in Wien. Also ich glaube, ich kann mit Ludwig besser sprechen als viele in der SPÖ Burgenland. Er ist nicht wirklich befreundet mit der Bundesregierung. Ich glaube, dass ich auch mit Michael Leitner und mit Uta Landbauer ein besseres Gesprächsklima vorfinde als viele Mitglieder der Landesregierung. Mit Mario Kunasek sowieso in der Steiermark. Und das Land ist auch mit Ungarn zerstritten. Und ich bin halt der Meinung, es ist einmal vielleicht auch eine Zeit für eine Versöhnung und zu schauen, dass das Burgenland nicht überall im Streit drin hängt. Das wäre auch meine Aufgabe.
Eine Frage habe ich trotzdem noch zum Thema Bundespolitik. In einem Interview mit dem Kurier haben Sie vor ein paar Tagen gesagt, es gab in der Bundespolitik Dinge, die Sie gemacht haben, die Ihnen aber eigentlich, oder machen mussten, die Ihnen aber eigentlich weniger Freude bereitet haben. Wovon haben Sie da denn eigentlich gesprochen?
Naja, als ich angerufen wurde, dass ich als Bundesobmann der SPÖ sein muss, weil auf einer Insel etwas schiefgegangen ist, war ich nicht sonderlich begeistert. Das war nicht auf meiner To-Do-List vorgesehen.
Also eben diese gesamte Chose um die Ibiza-Affäre.
Vor allem dann Bundesparteiobmann zu werden. Also ich habe völlig andere Pläne gehabt. Ich war damals Minister für Verkehr und Infrastruktur und war gerade drauf und dran, wirklich tolle Projekte umzusetzen für Österreich nach diesem Ratsvorsitz. Das war alles in der Pipeline und dann passiert das und dann musst du Parteipolitik machen. Das hat mir keine große Freude gemacht.
Und das war ja tatsächlich auch eine schwierige Zeit, auch für die FPÖ. Und wir erinnern uns damals, haben Sie auch, jetzt noch immer, aber damals noch enger wahrscheinlich, mit Herbert Kickl zusammengearbeitet, eben auch als Doppelspitze. Und das Verhältnis hat darunter wirklich gelitten. Sie sagen jetzt immer, Ihr Verhältnis mittlerweile ist eigentlich wieder gut mit ihm. Aber wie viel Einfluss haben Sie denn noch auf die Bundespolitik dann?
Also, das eigentlich können wir weglassen, das Verhältnis ist gut, aber auf Dauer funktionieren Doppelspitzen einfach nicht. Das ist etwas, das muss jemand im Lied sein. Ja? Und wenn man das so aufsetzt, ist es nicht perfekt. Und das war wirklich, also diese Phase nach dem Übergang war schon angespannt. Aber angespannt ist nicht, ich glaube, wir haben das wesentlich besser gemacht als die Vertreter von SPÖ und auch von ÖVP. Man muss sich erinnern, damals Randy Wagner wurde ja, hatte dann am Ende wirklich nicht viele Freunde, auch nicht im Burgenland. Und bei der ÖVP war es dann so, gab es ja dieses Inserat, wo alle unterzeichnet haben, dass sie gehen, wenn Kurz gehen muss. Also mit Unterschrift, Karl Nehammer, allem unterzeichnet. und dann musste kurz gehen und alle sind geblieben. Also das haben wir schon viel besser gemacht.
Bleiben wir trotzdem noch bei Ihrer Partei, der FPÖ. Was ja damals bei dieser Doppelspitze auch sehr aufgefallen ist und sich bis heute logischerweise nicht geändert hat. Sie haben einen ganz anderen Stil als Herbert Kickl. Also so wie Sie auch selbst auch vorhin kurz gesagt haben, es braucht Konzilianz, es braucht den Umgänglichen. Sie sind mit vielen Leuten auch aus anderen Parteien befreundet. Herbert Kickl hat seine Rolle als Bundesparteiobmann ja ganz anders angelegt. Der polarisiert sehr, gewinnt damit ganz offensichtlich auch viele Stimmen, aber stimmen Sie diesem Stil denn zu?
Das hängt mit unserer Lebensgeschichte zusammen. Also jeder Mensch ist anders aufgestellt, hat andere Erfahrungen gemacht. Bei mir war sicherlich die lange Zeit in Krankenhäusern prägend für mich. Also wenn Sie ein Jahr des Lebens in Kliniken verbringen, mit Menschen im Zimmer, wo das Leben eigentlich Ihnen ja, einen ganz, ganz bösen Streich gespielt hat, querschnittgelähmte Menschen, Menschen mit schwersten Verletzungen oder mit Menschen zusammen sind, wo dann die gesamte Familie das auch nicht mehr ausgehalten hat und weg war, der Job ist weg, dann haben sie eine völlig andere Lebenseinstellung. Und das liegt auch nur an dem, was wir in der Freizeit machen. Herbert Kickl ist Bergsteiger, ich bin Pilot. Auch das prägt, wir wollen also beide hoch hinaus, aber jeder auf seine Art und Weise.
Also Sie sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, das ist ganz klar, aber trotz allem, finden Sie die Art, wie eben die Bundesparteispitze mit anderen politischen Mitbewerbern auch spricht, teilweise in meinem Wahlkampf, ist immer Wahlkampf, aber auch abseits des Wahlkampfs einfach diese polarisierende Rhetorik, müsste man die vielleicht ein bisschen zurückschrauben, weil es hat ja auch dazu geführt, dass jetzt die Koalitionsverhandlungen im Bund so laufen, wie sie laufen, nämlich ohne der FPÖ, obwohl die FPÖ stimmenstärkste war.
Also zu mir sind gekommen etliche Vertreter der ÖVP, die gesagt haben, wenn du jetzt die Funktion wärst, hätten wir mit dir die Koalition gemacht. Und ich kann immer nur antworten, ich war schon einmal in dieser Funktion und ich hätte mit mir die Koalition machen können, aber ich habe das nicht gemacht. Daher ist immer dieses Theoretische, wir hätten, wenn du wärst, ja, diesen Beweis wird man niemals antreten können. Tatsache ist, Herbert Kickl hat in einem tollen Wahlkampf den ersten Platz, das beste Ergebnis in der Geschichte, geschafft. Der Bundespräsident hat sich dann entschieden, die Verhandlungen anders aufzusetzen. Ich halte das für einen Fehler und auch viele in der ÖVP halten das für einen Fehler und ganz viele Menschen sowieso. Und ich würde einfach dafür plädieren, dass man in der Politik insgesamt schon auch an diesen Usancen auch festhält. Es gibt natürlich Verfassung, die ist ganz wichtig, aber die Usancen machen auch sehr viel aus, damit unser Land auch wirklich stabil sein kann.
Also die Usance in dem Fall, die Sie ansprechen, dass man eben der stimmenstärksten Partei den Regierungsbildungsauftrag erteilt.
Die Verhandlungen zu führen, ob das dann auch zum Ergebnis führt, das wissen wir ja nicht.
Aber das war nämlich ja genau der Punkt vom Bundespräsidenten, dass es zu keinem Ergebnis geführt hätte. Aber eine
das
hätte,
weiß er ja nicht.
Aber eine Hätte-Frage habe ich tatsächlich auch noch an Sie, auch wenn Sie es nicht hören wollen. Es wäre nämlich ja tatsächlich eine andere Situation, weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass die FPÖ auch mit Ihnen als Spitzenkandidaten einen Erfolg eingefahren hätte. Ich glaube, davon ist auszugehen. Dann wären Sie ja in einer anderen Verhandlungsposition mit der ÖVP gegeben. Dann wären Sie jetzt eventuell Bundeskanzler.
Also zuerst einmal, das ist der Erfolg, den wir gehabt haben als FPÖ. Das ist der Erfolg des Bundesobmannes und der Erfolg von ganz, ganz vielen Menschen, die hier mithelfen. Das sind viele Ehrenamtliche, das sind die Abgeordneten, das sind die Persönlichkeiten aus den Bundesländern. Das ist ein gemeinsamer Erfolg mit einem Verantwortlichen an der Spitze. Was wäre, wenn? Ja, vielleicht hätte ich viel schlechter abgeschnitten. Das weiß man ja alles nicht. Ich kann nur sagen, es ist klug, wenn man sich an Usancen hält, weil auch die unser Land stabil halten.
Jetzt gibt's trotz allem eben diese Koalitionsverhandlungen mit ÖVP, SPÖ und NEOS, eben ohne der FPÖ. Sie haben, das haben wir vorher auch kurz angesprochen, Sie haben ja schon zweimal Koalition verhandelt, einmal im Burgenland und eben einmal auch auf Bundesebene. Jetzt als außenstehender Betrachter in dem Fall, wie schätzen Sie diese Verhandlungen ein? Wird diese Dreierkoalition was?
Also mir ist etwas ganz Bestimmtes aufgefallen. Ich weiß, dass wenn man verhandelt, das ist ein bisschen wie Honeymoon, ja, also man einigt sich auf neue Leuchtturmprojekte, was man alles machen will. Und da ist man irgendwie zusammengeschweißt. Es kommt dann ja später der Alltag, wo es schwieriger wird. Aber wenn schon in dieser Phase so massiv gestritten wird und sogar man Interviews macht, weil man den Partner ordentlich eins auswischt, dann bin ich sehr skeptisch, dass das lange halten wird oder dass es überhaupt zum Abschluss kommt.
Glauben Sie, wäre es denn zwischen Nehammer und Kickl besser gelaufen, wenn er über seinen Schatten quasi gesprungen wäre und gesagt hätte, okay, ich verhandle auch mit der FPÖ?
Ja, ich glaube, er muss eben über diesen Schatten springen. Jeder, der mal in einer Firma gearbeitet hat, Da gibt es einige im Parlament, die das vielleicht ähnlich sehen. Hat er schon einmal Kollegen gehabt, wo man sagt, mit dem kann ich nicht so gut. Aber im Laufe der Zeit kommt man drauf, dass vielleicht doch gut funktioniert. Und wenn man sich mal über Inhalte unterhält und es gibt Überschneidungen und man merkt, man kann etwas gemeinsam für Österreich tun, dann kann man auch das alte Kriegsbeil begraben. Das wäre der bessere Weg gewesen.
Könnte das, glauben Sie, noch passieren? Sollten diese Dreierkoalitionsverhandlungen jetzt tatsächlich scheitern, dass es dann vielleicht doch auch im Bund zur ÖVP-FPÖ kommt?
Theoretisch ja, weil die ÖVP weiß, wenn es zu Neuwahlen kommt, dann wird die FPÖ wohl noch stärker werden. Und zwar so stark, dass auch Verfassungsgesetze möglicherweise ohne FPÖ gar nicht mehr möglich sind.
Aber, und das allerletzte Frage, Herbert Kickl ist gesetzt und wird für eine Bundesregierung auch nicht weichen.
Herbert Kickl ist gesetzt und sollte es zu einem Wahlkampf kommen, werde ich dort auch wieder mithelfen.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.
Dankeschön.
Und gleich nach der Werbung geht's hier direkt weiter und zwar mit Christoph Haselmeier, Meinungsforscher. Und da analysieren wir die Situation im Burgenland natürlich, aber auch die in der Steiermark und im Bund. Bis gleich. Und bei mir ist jetzt, wie versprochen, Christoph Haselmeier, Meinungsforscher vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Frau Sinowatz.
Das Interview mit Norbert Hofer gerade, da ging es ja ganz logischerweise ganz groß um die Frage, wie geht es denn im Burgenland weiter? Hat er da aus Ihrer Sicht klare Antworten gegeben? Also wissen Sie jetzt eigentlich, was der Plan ist?
Ja, durchaus. Also Norbert Hofer ist ja ein alter politischer Haudegen, wenn ich das so ausdrücken darf, und dementsprechend hat er sich auch bei ihrem Interview verhalten und durchaus gepunktet bei seiner Wählerschaft, eventuell auch bei noch weiteren Burgenländerinnen und Burgenländern, wobei der Intensivwahlkampf ja erst nach dem Dreikönigstag, also nach dem 6. Jänner 2025 im Burgenland startet. Aber prinzipiell ist alles möglich im Burgenland, aber nichts ist fix.
Schauen wir uns nochmal die Umfrage von Ihnen an, die Sie zum Burgenland durchgeführt haben und ganz konkret eben die Sonntagsfrage. Was wir da heute noch nicht besprochen haben mit Norbert Hofer logischerweise, aber eine zentrale Frage ist, wird Hans-Peter Doskozil und der SPÖ es gelingen, die absolute Mehrheit zu halten? In Ihrer Umfrage stand er da bei 47% als SPÖ.
Entscheidend wird hier sein, ob die Grünen in den Landtag im Burgenland einziehen, ja oder nein. Ja, bei der Liste Gesa Mollner oder bei den Neos ist es eher unwahrscheinlicher. Ja. Also dementsprechend sind hier die Grünen in Wirklichkeit das Zünglein an der Waage. Und das war eine Mixed-Mode-Methode im Auftrag der BVZ, der Burgenländischen Volkszeitung. Wir haben 802 Personen befragt und davon über 650 telefonisch, der Rest wurde online drunter gemischt, also so viel auch zur Methode. Und wir sehen hier, dass hier vieles möglich ist, weil wenn die SPÖ eventuell noch verliert, zum Beispiel 1-2 Prozentpunkte, dann hätte wiederum die FPÖ mit Norbert Hofer oder auch die ÖVP mit Sagatz, das ist der Spitzenkandidat der Volkspartei im Burgenland, auch eine Mehrheit, wenn die Grünen scheitern. Also können wir es wieder zusammenfassen, es ist vieles möglich und es bleibt wirklich brutal spannend.
So spannend wie vielleicht schon länger nicht mehr im Burgenland tatsächlich, weil die SPÖ ja immer so stark war und Sie sagen es, wenn es die Grünen nicht reinschaffen, die SPÖ ein paar Punkte verliert, das ist alles noch möglich, dass tatsächlich dann auch wirklich, und ich habe es mit Norbert Hofer besprochen, die ÖVP mit der FPÖ, also oder die FPÖ mit der ÖVP eigentlich dann eine Regierung bilden würde. Was halten Sie denn von von diesen Konstellationen? Die wahrscheinlichsten sind sicher entweder SPÖ, FPÖ oder ÖVP-FPÖ. Was halten Sie für wahrscheinlich?
Es gibt hier wirklich drei Varianten. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier 47% SPÖ. Das heißt, die SPÖ könnte noch steigen. Dann bräuchte sie, so wie auch jetzt, eventuell gar keinen und hätte die absolute Mehrheit. Dann wäre eine Möglichkeit, dass die SPÖ 18 Mandate hält, ja, von 36. Ja, dann gibt es auch keine Regierung gegen sie. Ja. Und dann wäre die Möglichkeit, dass es FPÖ-ÖVP gibt, gegen die SPÖ, wenn ich das politisch, wenn sich das ausgeht, muss ich es quasi machen. Auch wenn die SPÖ nur 20%, eventuell sogar mehr bekommt. Aber der entscheidende Faktor, der ist heute nicht bei Ihnen im Studio gewesen, das ist Hans-Peter Doskozil. Weil Hans-Peter Doskozil massiv die SPÖ nach oben treibt. Auf der einen Seite ist sie nicht vergleichbar mit der Bundes-SPÖ. Die ist aus meiner Sicht stehend K.O. mit Andreas Babler. Steht bei rund um die 20% in den Umfragen und da wird sich auch nicht weiter viel bewegen. Aber er hat bei den Persönlichkeitswerten, nämlich er, Hans-Peter Doskozil, 54%. Und das kann dann schon noch bei einer möglichen, das nennt sich fiktive Direktwahl des Landeshauptmannes, ja, kann dann schon noch entscheidend sein, ob die Menschen dann bei der FPÖ oder bei der SPÖ das Kreuzerl machen. Und da ist wiederum die Sozialdemokratie im Vorteil. Er ist gerade hinten eingeblendet, weil er einfach der Frontman ist.
Und da haben wir ja auch bei der letzten Wahl eben gesehen tatsächlich, dass Hans-Peter Doskozil da ja eigentlich fast für viele überraschend damals die absolute Mehrheit, also so stark performt hat, dass sich sogar die absolute daneben ausgegangen ist.
Und die FPÖ, dass ich jetzt noch kurz sage, kommt auf 25%. Ja. Sie kommt natürlich vom niedrigen Niveau von rund 9%. Also man merkt, die FPÖ ist generell im Aufwärtstrend und die ÖVP verliert 1:1 fast, ja, von der ÖVP geht's Richtung FPÖ. Aber dennoch haben die Freiheitlichen auf Bundesebene, auch das muss man sagen, derzeit bei den meisten Umfragen 35-36%. Das heißt, mit ihrem starken Frontman Herbert Kickl, obwohl das die Medien oft gar nicht gerne hören, aber das ist schlichtweg einfach derzeit die Faktenlage, kommt man auf Bundesebene sogar noch um 10% mehr.
Schauen wir noch schnell in die Steiermark, da ist die Wahl ja schon geschlagen und wir wissen, wie sie ausgegangen ist. Auch da hat die FPÖ wirklich deutlichen Aufwind gehabt, ist Wahlsiegerin geworden. Und jetzt steht fest, es gibt eine FPÖ-ÖVP-Regierung, aber seit heute wissen wir, dass der ehemalige dann ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler nicht in dieser Regierung vertreten sein wird. Wie schätzen Sie denn diesen Paukenschlag von heute ein?
Entscheidend waren hier in Wirklichkeit die starken Bezirksorganisationen, das heißt die Bezirkspartei Obfrauen und die Bezirkspartei Obmänner und der Wirtschaftsbund, das ist die Teilorganisation der ÖVP, der Wirtschaftsvögel, die auch bei der Wirtschaftskammerwahl ja auch antritt, das eigene Fraktion. Und in der Steiermark mit Herk, das ist ja Präsident, der Wirtschaftsbundobmann, ist auch der Wirtschaftskammerpräsident der Steiermark. Und wie gesagt, die starken Bezirke als erstes und als zweites der Wirtschaftsbund haben hier in Wirklichkeit in den letzten 36 Stunden alles, was im Vorfeld ausgemacht worden ist, noch einmal auf den Kopf gestellt, indem man hier durchaus eine Überraschung geschafft hat. Es wurde heute erstmalig kolportiert am Vormittag medial. Insider wie ich wussten das schon gestern seit dem Abend, dass das hier im Gespräch ist. Und am Ende konnte sich Christopher Drexler noch auf die Position des zweiten Landtagspräsidenten retten. Hier war Werner Amon sogar im Gespräch. Werner Amon war bis jetzt Landesrat, war mal Generalsekretär der ÖVP. Also ist ein ÖVP quasi Urgestein, kommt aus dem ÖAB, dem Österreichischen Arbeiter- und Angestelltenbund, jetzt nur noch Landtagsabgeordneter. Das heißt, hier war der eigene ÖAPler, der Christopher Drexler, hat am Ende des Tages sich durchgesetzt gegen Werner Amon und konnte somit bleiben. Und Werner Amon, ja, der ist nur noch Abgeordneter. Aber die neue geschäftsführende Parteiobfrau, die hat langjährige Erfahrung und die lässt sich vor allem auch nicht von der FPÖ treiben. Dementsprechend war es auch so, dass am Nachmittag heute die FPÖ durchaus gab Stimmen, zwar nicht Kunasek selbst, aber aus einem erweiterten Umfeld gesagt haben, naja, die brauchen wir quasi nicht, sehr salopp ausgedrückt, als Parteichefin der ÖVP. Sie ist 61, sie hat schon sehr viel erreicht und sie könnte jetzt zumindest die nächsten 2-3 Jahre Ruhe reinbringen. Das heißt, das war durchaus intelligent von den Bezirksparteiobleuten, ob Frauen und dem Wirtschaftsbund.
Manuela Kohm ist das, die neue Landesparteichefin. Genau. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.
Gerne, bis zum nächsten Mal.
Und es geht bei uns auch direkt weiter mit wild umstritten. Da ist die ehemalige grüne Nationalratsabgeordnete Eva Ernst Cecic, Andreas Mölzer von der FPÖ und die langjährige Politikjournalistin Anneliese Rohrer zu Gast. Sie diskutieren über Budgetloch und auch über Gewalt an Schulen.